Auch Simone geht über ihre inneren Defizite hinweg, indem sie sich entweder belohnt oder eben noch mehr arbeitet. Viel mehr arbeitet. Oft sogar am Wochenende. Mir kam das alles mehr als bekannt vor. Genauso war mein Leben viele Jahre lang gelaufen. Wenn andere Frauen mit ihren Männern ausgingen, schrieb ich Moderationen. Wenn Freundinnen sich zum monatlichen Gläschen Wein trafen, zeichnete ich eine Fernsehsendung auf. Und während mein Mann daheim auf mich wartete, besprach ich vielleicht das Konzept eines neuen Fernsehformats. Frühdienst im Radio, Spätdienst im Fernsehen und alles an einem Tag. Keine Seltenheit damals, in den Anfängen meiner Berufszeit. Niemals wäre mir der Gedanke gekommen, in Momenten des Zweifels oder wenn Beziehungen scheiterten, das Problem in meinem Arbeitsverhalten zu suchen. Alle Überlegungen kreisten immer nur um mich selbst. Dahinter verbarg sich nicht nur Egoismus, vielmehr sprach daraus eine tiefe Einsamkeit. Die Gefahr, dass ich mich von meinen Mitmenschen isolierte, war groß, zumal wenn immer wieder die Pflicht rief. Auch wenn die vergangenen Jahre erheblich ruhiger und reflektierter verlaufen sind, spüre ich selbst heute noch hin und wieder das schlechte Gewissen, wenn ich mehrere Wochen Urlaub mache oder mit meiner Familie in ein verlängertes Wochenende fahre. Darf ich das? Wartet nicht irgendwo jemand auf meine Arbeitsleistung? Habe ich auch alles erledigt? In solchen Situationen hilft nur, sich bewusst zu machen, was einen von außen treibt und drängt. Erst dann spürt man, auch in Momenten des Nichtstuns und damit des Nichtsleistens kann ich mich akzeptieren und mögen. Im besten Fall kann man die Sucht überwinden und die Freizeit in vollen Zügen genießen. Speziell für uns Frauen bedeutet das, wir können unser Sein genießen, ohne dem Über-Ich der Leistungsgesellschaft Rechenschaft ablegen zu müssen. Es ist überaus wichtig für die mehrfach belasteten Evas der heutigen Zeit, sich diese Möglichkeit vor Augen zu führen. Das Selbstbild der einsamen Streiterin mündet sonst in den Kampf gegen sich selbst. Erst die Entdeckung der verdrängten und vergessenen Weiblichkeit führt heraus aus der Endlosschleife einsamen Ringens. Einfühlungsvermögen, Emotionalität und vorsichtiges Handeln. Unsere innere Stimme also hat andere Qualitäten als das männliche Spiel mit Taktik und Strategie. Doch wo ist unsere weibliche innere Stimme heute? Haben die Frauen all die Jahre nur deshalb hart an sich gearbeitet, um so zielstrebig und rücksichtslos zu werden wie die Männer? Soziologen und Psychologen sind sich einig, dass Frauen teamfähiger sind als Männer und dass sie durch ihre weichen Eigenschaften das Berufsleben erheblich menschlicher gestalten könnten. Von den Frauen selber wird das selten akzeptiert, geschweige denn praktisch umgesetzt. Die meisten wollen eben nicht nur Frau sein, sondern genauso durchsetzungsstark wie die männlichen Konkurrenten. Sie sind immer auf der Hut und allzeit leistungsbereit. Politiker würden ihnen sogar bescheinigen, dass sie damit wacker für die Rente schuften und ihren Beitrag zu den Staatsfinanzen beitragen. Doch neben der Frage, ob uns Frauen diese Selbstverleugnung auf Dauer glücklich macht, müssen wir noch eine andere stellen. Ist uns bewusst, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von uns nicht nur die Einkommenssteuer erwartet, sondern auch Verantwortung, Gemeinsinn und Solidarität? Handeln wir richtig, wenn wir bekräftigen, jeder für sich, der Staat für uns alle? Wir ahnen längst, dass genau diese Haltung unsere Gesellschaft in die Krise geführt hat. Das Gespräch mit Simone hat mich noch lange beschäftigt. Nach ihren anfänglichen Siegesmeldungen wurde für mich immer deutlicher, dass sie im Grunde ihres Herzens unzufrieden ist und dass sie schon sehr bald auch unglücklich sein wird. Obwohl sie sich doch so sehr anstrengt, sich die beste aller Lebensformen zu erschaffen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, singt Pippi Langstrumpf. Psychologen wissen schon lange, dass dieses Lebensmotto kein Rezept fürs Glücklichsein ist, sondern eine Anleitung für puren Stress. Das Gebot der Flexibilität fordert uns jeden Tag neue Maßstäbe, neue Regeln ab, bis hin zum Persönlichkeitsverlust. Wer aber in seiner Rolle zu Hause ist, wer genau weiß, was ihm gut tut und was nicht, ist entlastet. Wenn wir uns zum Frausein bekennen und unserer Weiblichkeit folgen, werden viele Entscheidungen wesentlich einfacher, weil sie vorgezeichnet sind. Es gibt so viel Wichtigeres als das quietschende Hamsterrad. Die Gestaltung eines Zuhauses, einer Partnerschaft, in der wir an der Seite eines Mannes segensreich wirken können. Das Leben in einer Familie mit Kindern, die uns zwar einiges abverlangen, doch mindestens ebenso viel Lebenskraft, Glück und reiche Erfahrungen schenken. Die Menschen haben sich noch bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts durch starre Konventionen eingeengt gefühlt. Heute ist es umgekehrt. Die scheinbar unbegrenzte Vielzahl der Möglichkeiten setzt uns ungeheuer unter Druck. Gerade Frauen kennen das. Soll ich die gut bezahlte Stelle in einer anderen Stadt annehmen, obwohl ich dann nur noch eine Wochenendehe führen kann? Soll ich mir ein paar Unterlagen mit nach Hause nehmen, obwohl mein Mann und ich ins Kino wollten? Soll ich zu dem Fortbildungskurs fahren, obwohl mein Kind Geburtstag hat? Soll ich? Muss ich? Darf ich? Immer mehr Menschen, vor allem immer mehr Frauen, verzweifeln an der Herausforderung, ständig auswählen zu müssen. Seit Beginn der Emanzipation sind uns viele Werte abhanden gekommen, die uns entlasten könnten. Das Christentum sieht einen Widerspruch, wenn es um Selbstverwirklichung und Nächstenliebe geht. Wer sein Ego zum Maß aller Dinge macht, verliert seine Mitmenschen aus dem Blick. Sie sind nur noch Gegner oder werden zur Kulisse der Selbstinszenierung. Wer braucht noch andere, wenn er glaubt, alles aus sich heraus bewältigen zu können? Wer ist noch auf Gott angewiesen, wenn er sich selbst auf den Thron setzt und das Göttliche in sich zu tragen meint? Wenn man das Konzept der Selbstverwirklichung wirklich ernst nimmt, kann man weder einen Gott noch ein Jenseits akzeptieren. Ich will alles, und zwar sofort, lautet dann das Credo. Die Zuwendung zu anderen, das Aufbauen von Beziehungen, in denen wir nicht an unserem beruflichen Erfolg gemessen werden, ein Leben, das auch vom Ich absehen kann. All das sind christliche und auch humanistische Grundgedanken. Sie sind die Basis für ein wahres, menschliches Miteinander. Wer das nur für eine nett gemeinte Gutmensch-Theorie hält, der irrt. Altruismus, also selbstlose Hilfe und Anteilnahme, kann wirklich glücklich machen. In den USA fand vor einigen Jahren ein aufsehenerregender Versuch statt. Der Dalai Lama hatte 8 seiner tibetanischen Mönche in ein Hirnforschungslabor geschickt. Sie wurden nacheinander in die Röhre eines Geräts geschoben, das die Gehirntätigkeit misst. Vorher bat man die Mönche, sich geistig in einen Zustand des vorbehaltlosen Mitgefühls zu versetzen. Bei allen 8 Mönchen ergab sich ein übereinstimmendes Bild. Man beobachtete eine stark erhöhte Aktivität in der linken Stirnhälfte. Und das bedeutet, so die Forscher, dass sich die Versuchspersonen in einer fast euphorischen Grundstimmung befanden. Man muss kein tibetanischer Mönch sein, um derartige positive Kräfte zu empfinden. Sie schlummern in jedem von uns und kommen zum Ausdruck, wenn wir für andere da sind. Der aufschlussreiche Versuch zeigt letztlich auch, wie wir uns selbst schaden, wenn wir uns gedankenlos auf den Ich-Trip begeben. Sicher, dieser Ich-Trip mag uns einige grandiose Glücksmomente bescheren. Freude, Gelassenheit oder eine dauerhaft positive Grundstimmung schenkt er uns jedoch nicht. Natürlich ist mir bewusst, dass man in unserer materialistisch ausgerichteten Gesellschaft als wirklichkeitsferne Weltverbesserer gilt, wenn man nicht Erfolg, sondern Demut und Nächstenliebe als Werte propagiert. Doch wir müssen nur in die leuchtenden Gesichter von Menschen schauen, die die innere Freiheit haben, auch für andere da zu sein, die nicht dauernd darauf bedacht sind, etwas für sich zu tun. Da sind Schulkinder, die mit Feuereifer Weihnachtspäckchen für Mädchen und Jungen in der dritten Welt packen, Jugendliche, die freiwillig an ölverseuchten Stränden Seevögel retten, wenn ein Tanker verunglückt ist, Mütter, die für das Schulfest ein Buffet vorbereiten, Rentner, die sich ohne Entgelt um Obdachlose kümmern, sie alle verbreiten eine Freude, die aus dem Geben kommt, nicht aus dem Nehmen. Sie wissen, dass sie etwas Sinnvolles tun, das lange wirkt und auf den Gebenden zurückstrahlt. Gerade in einer Situation wirtschaftlicher Unsicherheit ist es dringend notwendig, die weit verbreitete Ich-Ideologie in Frage zu stellen. Aber wer dann noch behauptet, dass besonders wir Frauen Gaben und Talente haben, uns für andere zu engagieren, der ruft gleich eine ganze Armee von Kritikern auf den Plan. Trotzdem führt kein Weg an dieser Debatte vorbei. Wir Frauen sind anders als Männer. Wir wurden vom Schöpfer mit unterschiedlichen Aufträgen in diese Welt geschickt. Das weibliche Auge erkennt schneller, wo Hilfe nötig ist, wo jemand unsere Unterstützung braucht. Wir haben viel zu geben, aber stattdessen weigern wir uns immer häufiger, diese Fähigkeit zu leben und dabei Glück zu empfinden.